HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Mareike Jährling, Gastgeberin Ruth Fühner. Heute vor 100 Jahren wurde in Baltimore Billie Holiday geboren, eine der großen Stimmen des Jazz. Und für manche ist sie die größte überhaupt. Mareike Jährling, wer ist sie denn für Sie?
Für mich ist Billie Holiday in erster Linie eine große Geschichtenerzählerin, eine wirkliche Künstlerin, ein eigenwilliger, aber auch sehr sensibler, zerbrechlicher, zerbrochener Mensch.
Sie interpretieren mit Ihrer eigenen Band Lieder von Billie Holiday. Außerdem stehen Sie auf der Bühne mit einer szenisch-musikalischen Collage mit dem Titel Billie's Blues. Über all das werden wir noch reden. Aber lassen Sie uns zuerst über Billie Holiday selbst sprechen. Ihre Autobiografie trägt den Titel Lady Sings the Blues. Und da sind mindestens schon zwei Begriffe drin, die man sich ein bisschen näher angucken sollte. Lady nämlich und Blues. Wie viel Lady steckte denn in Billie Holiday?
Sie konnte ein ziemlicher Rüpel sein, aber Lady war sie natürlich über ihr Auftreten in den tollen Abendroben und so weiter und so fort. Sie war ein warmherziger Mensch auch, also sie hat auch gerne gekocht, ihre Freunde bekocht und so weiter und so fort. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, sie war ein widersprüchlicher Mensch. Und Lady Day, der Name wurde ihr von Lester Young, ihrem Soulmate, ihrem Saxophonisten, gegeben. Sie hat ihn Prez genannt, also Prinz sozusagen. Und er meinte, also wenn sie jetzt Lady heißt und er ist Prez, dann müsste die Mutter von Billie Holiday Duchess heißen.
Hieß sie aber nicht. Die hieß Sarah Fagan. Nach ihr hat sich Billie Holiday auch manchmal benannt. Ihr Geburtsname lautete Eleanor Harris, dann, wie gesagt, Eleanor Fagan. Zeitweise hieß sie auch nach ihrem Stiefvater oder nach Ehemännern. Sie hat ihre Namen nach Bedarf gewechselt. Was war das für ein Spiel? War das überhaupt ein Spiel?
Naja, ich denke, ihre Herkunftsverhältnisse waren relativ unübersichtlich. Sie ist ja auch nicht bei ihrer Mutter aufgewachsen, sondern bei der Schwiegermutter, einer Halbschwester ihrer Mutter. Und sie ist ziemlich hin und her gezerrt worden in ihrer Kindheit. Sie war auch 2 Jahre lang in einem katholischen Umerziehungsheim, nachdem sie als 11-Jährige vergewaltigt wurde. Also da wurde nicht der Vergewaltiger eingesperrt, sondern das Kind. Ich denke, das sind alles Erlebnisse, wo sie sich auch als Mensch zurechtfinden musste. Also das ist auch in ihrer sogenannten Autobiografie, es ist so ein bisschen ein Suchspiel. Ja, sie hat immer wieder neue Geschichten von sich erzählt. Allerdings würde ich zu bedenken geben, das ist auch ein Stück weit Teil der afroamerikanischen Kultur, dieses Geschichten erzählen. Und Sie hatten ja gerade gesagt, Titel Lady Sings the Blues. Im Blues geht's darum, Geschichten zu erzählen. Ich erzähle eine Geschichte, der andere gibt seine Version dazu. Und das sehen wir ja auch im Jazz, das sind unterschiedliche Geschichten. Der eine erzählt eine Geschichte, der andere gibt über die Improvisation seine Geschichte dazu. Das ist wie ein, also auch für mich jetzt dann als Musikerin oder heute für Musiker, sind wir da in so einem großen Strom, in einem langen Geschichtenstrom, den wir immer weiterweben.
Wir werden über diese musikalischen und Geschichtenaspekte in Billie Holidays Musik noch ein bisschen ausführlicher reden. Vielleicht noch ein bisschen mehr zum Biografischen. Sie haben gerade gesagt, Ausdruck afroamerikanischer Kultur, die ja natürlich auch sehr stark geprägt war vom Rassismus, den Billie Holiday sehr stark zu spüren bekam. Und man kann sich auch vorstellen, dass dieses Namenwechseln, Identitätenwechseln auch was damit zu tun hat, zu versuchen, den staatlichen Autoritäten, die ihr immer wieder sehr unangenehm auf den Fersen waren, ein Schnippchen zu schlagen.
Das auch. Wenn man aber guckt nach Europa, haben wir zu der Zeit eigentlich ein ähnliches Spiel. Denken wir mal an Kurt Tucholsky, der verschiedenste Pseudonyme hatte. Also das war zu Beginn der Moderne eben halt auch ein Thema, Identität. Ja, bei ihr vielleicht auch noch ganz anders begründet, stark mit ihrer Biografie verwoben. Aber es ist auch ein Stückchen so die Zeitgeschichte. Wer bin ich?
Um nochmal zu dem Ladyliken an Billie Holiday zu kommen. Also auf der Bühne im Spitzenkleid mit den weißen Gardinien im Haar. eine Frau, eine Persona, die sie anknipsen konnte sozusagen, auch wenn es ihr total elend ging. Und elend ging es ihr, weil sie halt abseits der Bühne ein wenig ladylikes Leben geführt hat. Also sie hat gesoffen, sie hat geflucht, sie ließ sich von ihren Männern ausnutzen und verprügeln. Sie war Heroin.
Sie hat
Heroin.
Auch verprügelt.
Sie hat auch verprügelt. Okay. Und sie war heroinsüchtig. Also ein Leben mitsamt dieser Herkunft, das eben überhaupt mit Lady nichts zu tun hat.
Nein, also zu der Heroinsucht muss man sagen, Sie hatten das ja gerade angesprochen, sie wurde auch verfolgt von den Drogenbehörden. Also bis 1937 galt ja die Prohibition und 1937 hat dann ein Herr Harold Anslinger das Federal Bureau of Narcotics gegründet und da waren dann die hauptsächlich Farbigen und der Cannabiskonsum auf einmal im Fokus. Und die meisten Farbigen haben geraucht. Also weil die ganzen Verhältnisse sich ohne überhaupt nicht aushalten ließen. Ja. Und Billie Holiday war, gerade weil sie so widerständig war, auch regelrecht im Fokus dieser Drogenbehörden. Also die waren ihr ständig auf den Fersen. Sie haben sie ständig gefilzt. Sie kam ständig rein, wenn sie irgendwo ein Konzert hatte. Und haben ihr das Leben wirklich zur Hölle gemacht.
In ihrer ja sogenannten Autobiografie, die sie William Dufty in die Feder diktiert hat, Lady Sings the Blues, da heißt der legendäre erste Satz, Mom und Dad waren noch Kinder, als sie heiraten. Er war 18, sie war 16, ich war 3. Nüchtern, beiläufig, von sarkastischem Witz. Kein Wort daran ist sozusagen wahr. Die beiden haben nicht geheiratet. Die Mutter war wesentlich älter, als Billie Holiday zur Welt kam. Aber darin schreibt sie auch, dass die Bordelle eine ganz große und zwar auch positive Rolle für sie gespielt haben. Also sie hat Liebe verkauft im Bordell, was man so Liebe nennt. Aber es war für sie auch ein Ort, der aus anderen Gründen sehr, sehr zentral wurde.
Ja, sie hat da Musik gehört. Das waren ja auch Orte, wo getanzt wurde, ja. Die einzigen Orte, wo Schwarze und Weiße, natürlich hauptsächlich weiße Männer und farbige Frauen, sich treffen konnten. Und sie hat da die Musik von Louis Armstrong gehört und von Bessie Smith und das hat auch ihren Gesangsstil geprägt, also die Musik von Louis Armstrong, also diese typischen Glissandi, die sie drin hat. Das ist die Trompete von Louis Armstrong, die man da hört. Also sie hat sich sehr stark an Instrumentalisten orientiert in ihrem Stil. Also das hat ihr Ohr geprägt und dann auch die Art und Weise, wie sie gesungen hat. Und deswegen haben sich alle Musiker um sie gerissen.
Wir hören jetzt Mareike Jährling ein erstes Stück, eine erste Musik von Billie Holiday, nämlich eins ihrer berühmtesten Stücke, Strange Fruit. Sagen Sie uns was dazu?
Ich glaube, ich würde es gerne erst hören und dann könnte ich was dazu sagen.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.
Tja, eine Interpretation von geradezu schneidender Schärfe. Es läuft einem kalt den Rücken dabei herunter. Billie Holiday, Strange Fruit. Mareike Jährling, man könnte sagen, es spricht in gewisser Weise für sich selbst, aber wir müssen trotzdem die Geschichte dafür erzählen.
Für sich selbst. Diese Aufnahme war jetzt aus dem Jahr 1959, also kurz vor ihrem Tod. Man hört es an ihrer Stimme, dass sie schon sehr verbraucht ist. Und trotzdem, finde ich, macht die Klasse einfach aus, dieses Erzählen. Also mich erinnert es oft auch an das, was wir aus dem europäischen Chanson kennen. Ja, wirklich so eine Geschichte mit sparsamen Mitteln zu erzählen. Und die Dramaturgie, die sie da drin hat, das ist einfach fantastisch. Und da kann ihre Stimme kaputt sein, wie sie will. Das ergreift einen, gerade wie sie diese Geschichten erzählt. Und sie hat mit Strange Fruit immer ihre Konzerte beendet. Das Publikum hat dieses Stück auch verlangt. Also es war ja ihre Hymne quasi gegen die Lynchmorde an Afroamerikanern im Süden der USA, die einfach an Bäumen aufgehängt wurden.
Das sind die seltsamen Früchte.
Die seltsamen Früchte, die Strange Fruit, genau. Und sie hat dann das Publikum oft zappeln lassen, ist erst nochmal rausgegangen, hat das Licht dimmen lassen, also das Ganze wirklich inszeniert und dann diesen Song vorgetragen und ins Publikum geschmettert und ist dann abgegangen und auch nicht wieder auf die Bühne gekommen. Also hat ihr Publikum mit diesem Eindruck dann auch alleine gelassen. Und da sind wir wieder beim Geschichtenerzählen. Also das ist wirklich fast theatral inszeniert.
Der Song ist nicht von ihr, sondern von einem jüdischen Lehrer und Bürgerrechtsaktivisten. Und sie hat erst ziemlich Berührungsängste dagegen gehabt.
Ja, gegen diesen Song, und sie hat auch andere Songs in ihr Programm aufgenommen, die politisch waren. Also sie war da sehr mutig. Zum Beispiel Gloomy Sunday ist ein Lied, das von einem ungarischen Autor stammt, von einem ungarischen Komponisten und Autor. Und das geschrieben wurde, ich glaube 1934, also unter dem Eindruck der deutschen Besatzung. Es ist zwar ein Stück, was vordergründig eine Liebesgeschichte erzählt, wo jemand sich umbringen will, weil die Liebste nicht mehr da ist, aber es ist auch ein politischer Song, weil er sich gegen die deutsche Besatzung wendet. Auch den hat Billie Holiday interpretiert, und der wurde auch erst nicht gespielt im Radio, also der durfte nicht gespielt werden, weil er gleich eine Selbstmordwelle bei jungen Leuten ausgelöst hat. Und sie sollte dann eine bestimmte Passage einfügen, wo es hieß, das war alles nur ein Traum. So, und wir haben diesen Song ja auch in unserem Programm und singen ihn dann ohne diese Passage. Also sie hat immer wieder auch Positionen bezogen. Sie war also nicht dumm. Sie war eine wirklich intelligente Frau, hat wahrgenommen, was um sie herum passierte.
Und gerade dieser Song ging ihr aber auch deswegen auch so nahe und vielleicht auch deswegen die Abwehr am Anfang, weil sie sich an den Tod ihres eigenen Vaters erinnert fühlte.
Ja. Das war auch ein Auslöser, der Tod ihres Vaters. Auch 1937 ist er gestorben, also zu dem gleichen Zeitraum, als dieses Federal Bureau of Narcotics gegründet wurde. Ihr Vater war im Krieg, kam zurück mit einer Lungenentzündung und ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, weil er nämlich als Schwarzer abgelehnt wurde. Also
im Krankenhaus
abgelehnt wurde. Und dann musste die Ambulanz also kreuz und quer durch die Stadt fahren, bis sie ein Krankenhaus gefunden hatten, was ihn aufgenommen hat. Und da war er mehr oder weniger schon tot. Ja, man konnte da nichts mehr für ihn machen. Und das hat sich schwer getroffen. Gleichzeitig wurden die legalen Drogen illegal, und dadurch konnte sich also so ein Schwarzmarkt da auch ausbilden. Und auf dem Schwarzmarkt wurden die Sachen verschnitten mit anderen, beziehungsweise wenn man erstmal zum Dealer musste, um sich Gras zu besorgen, ja, dann gab es da eben halt auch Heroin und alles mögliche, Opium, was da auch immer konsumiert wurde. Das lief so ein bisschen parallel. Ihr Vater blieb für sie sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass so ein Motiv, was in ihren ganzen Liedern durchscheint, so diese Sehnsucht, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, dass sie ihren Vater nicht präsent hatte. Der war ja unterwegs als Musiker. Und wenn sie ihn mal getroffen hat in irgendwelchen Clubs, wo er vielleicht auch gerade war, wo sie gespielt hat, dann durfte sie ihn nicht mit Daddy anreden. Das war ihm peinlich. Er war ja auch noch sehr jung, als sie geboren wurde. Aber natürlich war das für einen Musiker auch uncool, ja, mit Daddy angesprochen zu werden. Wobei das eine doppeldeutige Bedeutung hat, das Wort in der afroamerikanischen Kultur. Also auch Ehemänner oder Geliebte wurden als Daddy angesprochen, ja. Aber das war ihm einfach sehr unangenehm. Und ja, also dieses Motiv der Sehnsucht nach dem Vater, das zieht sich, finde ich, durch ihr Leben durch. Und sein Tod hat sie wirklich sehr hart getroffen. Und deswegen konnte sie nach diesem Song dann also auch kein Programm mehr machen. Das war der Schlusspunkt, ganz klar.
Mit Männern hat sie generell nicht viel Glück gehabt in ihrem Leben.
Nein, hat sie nicht. Sie war mit Jimmy Monroe verheiratet, mit Louis McKay. Das waren im Prinzip Zuhälter und Drogendealer, wenn man so will. Man muss allerdings dazu sagen, dass natürlich afroamerikanischen Männern kaum bürgerliche Berufe offen standen zu der Zeit. Wie sollten sie sich denn anders durchbringen als mit Prostitution, mit Drogengeschäften, als Musiker? Es ging den Frauen ja genauso. Also das Schicksal von Billie Holiday ist zwar spektakulär, aber nicht einzigartig. Es ging ja vielen farbigen Frauen so. Sie konnten entweder putzen, singen, tanzen oder sich prostituieren oder alles auf einmal. Also ihre Mutter hat ja diese Jobs bis auf Singen auch alle gemacht, machen müssen, um irgendwie durchzukommen. Sie hatte früh, am Ende der 20er Jahre, eine, würde ich sagen, doch erfüllende Liebesbeziehung zu dem Pianisten Bobby Henderson, der ein sehr feiner Mensch war, aber dann ist sie eben halt an die ganzen anderen Typen geraten, liefen auch Sachen parallel. Von Louis McKay wird auch erzählt, dass er sie einfach tagelang auch in ihrem Zimmer eingesperrt hat und einfach mal zwischendurch vorbeikam, um ihr ein paar Dosen Hundefutter für ihren Hund zu bringen, wovon sie dann auch selber gegessen hat. Ja, das sind erschütternde Geschichten. Und sie wurde auch regelrecht von den Männern verschachert. Also Louis McKay hat auch mit dieser Autobiografie angestoßen, Lady Sings the Blues, was von William Dufty ja geschrieben wurde, einem Journalisten. Der war der Ehemann der Geliebten von Louis McKay, also er hatte noch eine Geliebte. Weil es lief nicht mehr gut. Billie Holiday warf nicht mehr viel ab in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre. Und durch dieses Buch sollte dann auch mal wieder Publicity entstehen und Geld in die Kasse kommen. Mhm. So war es einfach.
Sie hat zu ihren besten Zeiten ziemlich viel Geld verdient und sie ist gestorben mit 70 Cent auf dem Konto.
Genau. Oder in der Tasche. Und ich glaube, sie war noch mit Jimmy Monroe rechtlich verheiratet. Ich glaube, dass er die ganzen Rechte an ihren Musiken geerbt hat. Also die Männer haben an ihr verdient, ja.
Billie Holiday war in vielerlei Beziehungen eine Pionierin. Sie ging als erste, eine der ersten schwarzen Sängerinnen mit einer weißen Band auf Tournee. Sie trat als erste Jazzsängerin in der Met auf 1944, feierte rauschende Erfolge in Europa. Was hat das für sie bedeutet? Wie hat sie das verarbeitet?
Sie war ein unglaublich bescheidener Mensch. Das muss man sagen. Ich glaube, sie hat das mit sich selber gar nicht so sehr in Verbindung gebracht. Aber was für sie eine tolle Erfahrung war, das waren auf jeden Fall ihre Konzerte in Europa. Also sie hat ja im Olympia auch gespielt in Europa. Ich glaube, es war 1956 das erste Mal. Und das war für sie toll, wie sie da vom Publikum aufgenommen wurde. Sie erzählt dann auch, dass sie in Schweden hatte sie kein Geld mehr fürs Hotel, weil es war einfach schlecht organisiert, die ganze Tour. Da haben sie Leute zu sich nach Hause privat eingeladen, ja. In den USA, das war ja schon bewusst, das hat sie am eigenen Leib erfahren, wurden die Musiker natürlich ganz schön gemolken. Also die wurden von Show zu Show geschoben und ihre Tourneen in den Süden waren schwierig, weil sie da den Rassismus also hautnah erlebt hat. Als sie mit Artie Shaw vor allen Dingen unterwegs war, weil das war eine gemischte Band. Das war zu der Zeit sehr, sehr mutig auch. Farbige durften nicht mit Weißen zusammen auftreten. Und sie hat da die Erfahrung gemacht, dass sie also dem Publikum, sie war ja eine hellhäutige Afroamerikanerin, zu weiß war auf der Bühne und sie musste sich dann schwarz malen, damit sie also ein geschlossenes Bild abgab mit farbigen Musikern auf der Bühne, ja. Oder sie musste den Lieferanteneingang benutzen und im Lieferaufzug auf die Bühne kommen, statt mit den anderen weißen Musikern im Aufzug. Also es waren entwürdigende Erfahrungen, die sie gemacht hat. Am schlimmsten war allerdings für sie, glaube ich, dass sie Anfang der 50er Jahre ihre Kabarettlizenz für New York verlor. Also sie durfte nicht mehr an Orten auftreten, wo Alkohol ausgeschenkt wurde, aufgrund ihrer Drogensucht. Und das bedeutete, dass sie in diesen ganzen kleinen Clubs nicht auftreten konnte mehr. Im Süden.
Die höheren Gagenzahlten auch, ne?
Ja, und beziehungsweise es blieb dann nur noch Carnegie Hall. Aber das, ich meine, Carnegie Hall, da tritt man nicht jede Woche auf. Und in den Süden touren wollte sie nicht mehr, weil sie das einfach nicht mehr ertrug. Also das war der Anfang vom Ende, da stieg sie dann einfach ab.
Mareike Jährling, bevor wir von der Biografie Billie Holidays zu ihrer spezifischen Art Musik zu machen nochmal ausführlich kommen, hören wir jetzt ein weiteres Stück von ihr, Fine and Mellow. Haben Sie ausgesucht, warum gerade das?
Ja, das ist ein Stück von Billie Holiday selbst. Also sie hat dieses Stück geschrieben und diese Aufnahme ist von 1957 und sie spielt einfach mit den ganzen tollen Leuten, also mit Roy Eldridge, Ben Webster, Lester Young und mit Jerry Mulligan am Baritonsaxophon. Und wer Lust hat, mal bei YouTube zu gucken, da gibt's ein wunderbares Video von dieser Session, wie die da miteinander kommunizieren, das ist fantastisch und das spiegelt sich halt auch in der Musik wieder.
make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong.
Fine and Mellow von und mit Billie Holiday, ausgesucht an ihrem 100. Geburtstag und mitgebracht in den HR2 Doppelkopf von Mareike Jährling. Frau Jährling, wir hatten es vorhin vom Titel der Autobiografie von Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Jetzt muss es mal um den Blues gehen. Blues ist das ja nicht, was wir da eben gehört haben, wenn man darunter dieses ganz kräftige, irdische, erdige versteht einer Bessie Smith oder Ma Rainey. Aber das Blues-Feeling steckt schon drin, oder?
Ja, durch die Phrasierung von Billie Holiday, durch ihre Art natürlich auch die Töne zu ziehen. Also viele Nummern sind einfach rein durch die musikalische Form auch Blues. Und das Erzählen, was eben halt ein Element des Blues ist, das ist in allen Billie Holiday-Titeln.
Und auch das Schwermütige und das Sarkastische. Wovon handelt Fine and Mellow? Eigentlich ein ganz positiver Titel, ja?
Ja, es handelt davon, dass ihr Mann sie nicht liebt und sie schlecht behandelt. Aber wenn er sie dann liebt, ja, dann ist er so fine and mellow. Dann ist er eben halt so weich und anschmiegsam. Und sie beschreibt eben halt, wie er ist und was die Liebe mit einem macht. Und ja, dass die Liebe eben halt wie ein Wasserhahn ist, den man an- und ausdreht. Und wenn man denkt, er ist angedreht, dann ist er geradeaus und die Liebe ist futsch. So, ihre ganzen Erfahrungen stecken da so drin.
Das Erzählen war ihr immer sehr wichtig, das heißt Texte eben auch. Deswegen sagt man, hat sie auch nicht gescattet wie die andere Große, wie Ella Fitzgerald. Mhm. Aber ganz oft waren das ja total banale, triviale Texte, Popsongs eigentlich.
Ja, sie hat viele der Songs, die so in den 30er Jahren auch, da gab es, war ja die Zeit dieser großen Musical-Filme auch, da gab es viele Hits, die eigentlich Schnulzen waren und die sie aber durch ihre Art und Weise, wie sie die gesungen hat, erst zu Jazz-Standards gemacht hat. Und das ist einfach auch das große Verdienst von Billie Holiday, wenn wir sie so im Verlauf der Jazz-Geschichte betrachten oder einordnen wollen. Ja.
Was genau hat sie damit gemacht? Worin bestand ihre Kunst? Annähernd.
Annähernd. Erstens hat sie keinen Song gleich gesungen. Also jede Aufnahme ist anders von ihr. Und sie hat Songs auch nur gesungen in Konzerten. Ich meine, bei Aufnahmen, Studioaufnahmen konnte man sich das nicht so leisten, wenn sie diesen Song auch singen wollte. Das heißt, wenn sie einfach ein Gefühl dazu hatte in dem Moment. Und sie hat gesagt, jeder Song, den ich singe, ist aus meinem eigenen Leben. Also sie hat das mit ihrer eigenen Erfahrung gefüllt. So. Und man kennt das ja so, das ist vielleicht so, wie wir jetzt miteinander sprechen. Wir sprechen ja nicht in vollständigen Sätzen, sondern es sind Gedankenpausen dazwischen. Man sagt erst etwas, wenn man auch ganz dabei ist. Und so war das auch in ihrem Gesang. Die Geschichten sind entstanden in dem Moment, wo sie über den Text die Gefühle in sich wachgerufen hat, ja. Und das ergibt dann so Verschiebungen, Phrasierungen nennen wir das dann als Musiker, wo es mal ein bisschen nach hinten geschoben wird, mal holt sie ein bisschen was vor. Das macht die Lebendigkeit aus. Sie hat auch Melodien verändert. Hat sich da die Freiheit genommen, also ist da dann auch mit Bandleadern zum Teil aneinander geraten. Count Basie hat sie ja aus der Band rausgeworfen. Seine Deutung ist, weil sie unpünktlich war und sie sagt, weil sie eben halt nicht die musikalische Freiheit hatte, die sie haben wollte.
Ich erinnere mich an die Szene in ihrer Autobiografie, wo sie im Knast ist wegen Drogenbesitzes. Eigentlich wollte sie in ein Sanatorium, um sich ausheilen zu lassen. Stattdessen wurde sie in den Knast geschickt. Und da haben ihre Mitgefangenen sie aufgefordert, doch mal was für sie zu singen. Und dann sagte ich, ich konnte das nicht. Ja, da war offensichtlich so eine Leere, eine emotionale Leere oder so eine Abwehr, dass dann einfach überhaupt nicht ging.
Ja, sie brauchte einfach die Verbindung zu ihrem Leben, zu ihren Erfahrungen.
Und von dem, was sie abgeschnitten,
sicher da in dem Umfeld nicht da. Genau.
Was war das für eine Stimme? Eigentlich keine große.
Ja, keine große, wenn man es jetzt vergleicht mit der filigranen, sehr klaren Stimme von Ella Fitzgerald oder auch mit Sarah Vaughan, die ja wirklich einen Blues singen konnte, aber wo man bei anderen Aufnahmen denkt, man hat eine ausgebildete Opernsängerin, hört man da, ja. Ich habe zum ersten Mal eigentlich selber Billie Holiday gehört vor 20 Jahren. Das war meine erste Berührung mit ihr, als ein Mann mir eine, der so von mir sehr eingenommen war, mir eine CD geschenkt hat mit einer Aufnahme, also Aufnahmen von Lady Sings the Blues, dem Album. Und ich dachte erst, Gott, was für eine quäkige Stimme. Aber wenn man wirklich genau hinhört und da mal reinhört, ist es schon sehr kunstvoll, was sie macht. Also diese Phrasierungen oder auch die frühen Aufnahmen von ihr, diese Glissandi, wie sie den Ton dann zieht nach oben und nach unten, das muss man auch erstmal so halten. Und sie war rhythmisch einfach absolut genau, ja. Und sie konnte keine Noten. Also das war alles aus dem Feeling raus, es war alles aus der Kultur heraus, dem Hören von Musik. Ich meine, das ist etwas, was uns, wenn wir hier in Deutschland oder Westeuropa von Jazz sprechen, wir haben hier nicht die Kultur, wir hören die
akademisch
Musik in ganz anderen,
ja,
es ist akademisch. Und da war es Alltagskultur, die Musik wurde überall gespielt, gehört und da hat man natürlich ein ganz anderes Feeling dazu. Und obwohl sie keine Noten konnte, hat sie ja auch eigene Songs, wie jetzt meinetwegen Fine and Mellow oder God Bless the Child und so weiter und so fort, geschrieben. Also sie hat Texte geschrieben, aber auch die Melodien zum Teil geschrieben.
Wir haben ja zwei junge Aufnahmen von ihr gehört, also die sie aufgenommen hat in ihrem fortgeschrittenen Alter, wo die Stimme, wie Sie es vorhin ja schon auch gesagt haben, Mareike Jährling von Billie Holiday schon ziemlich angegriffen war. Macht aber nichts, oder?
Nee, macht nichts. Ich finde sogar, dass die Differenziertheit viel größer ist nochmal, als sie älter geworden ist. Also für mich spiegelt sich so ihr ganzes Leben, ihre ganzen Erfahrungen da drin. Wenn man frühere Sachen hört wie Them Their Eyes oder I'm Gonna Lock My Heart and Throw Away the Key, das waren Hits, ja, die also ganz oben in den Charts waren damals, die sie gesungen hat. Das war ein bisschen mehr Mainstream, sag ich mal so. Und je älter sie geworden ist, desto stärker wurden halt auch ihre eigenen Titel.
Von den letzten Lebensjahren von Billie Holiday erzählen Sie, Mareike Jährling, in Ihrem Bühnenprogramm Billie's Blues. Mhm. Und Sie haben mit Ihrer Band Nola auch eine CD mit Holiday-Songs vorgelegt. Einen Titel daraus hören wir jetzt erstmal. Was ist es und was verbinden Sie damit?
Loverman. Das ist jetzt eine Live-Aufnahme, aber den haben wir auch auf der CD. Ja, Loverman ist für mich diese ewige Sehnsucht nach dem Mann, der sie erlöst. Eins ihrer Lebensmotive, habe ich ja gerade angesprochen, der fehlende Vater. Aber was auch drin steckt in Loverman ist, wenn man es genau liest aus der Zeit, die Drogensucht. Also der Loverman ist auch das Briefchen, das einem dann in der Kälte die Erlösung, die wohligen Schauer gibt. All das steckt in Loverman.
Die Stimme von Mareike Jährling. Sie ist heute zu Gast bei Ruth Fühner im HR2 Doppelkopf. Sie ist Schauspielerin und Sängerin. Und im 100. Geburtsjahr von Billie Holiday hat sie mit ihrer Band Nola eine CD mit Holiday-Songs vorgelegt, aus der wir eben Loverman hörten. Und sie verkörpert Billie Holiday in einer musikalisch-szenischen Collage am Westside Theater in Darmstadt. Frau Jährling, wie haben Sie sich dieser überragenden Figur angenähert?
Ja, also ich habe mir erstmal gar keine Gedanken gemacht, in welche große Fußstapfen ich da trete. Also, dass es überhaupt dazu kam, kam erstmal aus der Arbeit des Theaters heraus. Das Theater gibt's ja seit Oktober 2012. Und wir haben uns überlegt, womit wir dieses Theater eröffnen wollen. Also ich arbeite ja mit meinem Mann zusammen schon seit Jahren im Bereich des Schauspiels. Und wir haben immer schon einen Schwerpunkt gehabt bei US-amerikanischen Autoren, Sam Shepard und so weiter und so fort. Und also Autoren, die sich auch kritisch mit dieser Kultur auseinandersetzen, die uns ja nun auch tangiert, ja, weil die prägt ja unsere westliche Kultur sehr stark. Und wir wollten gerne was über die Jazz-Szene der 30er, 40er Jahre machen. Also ich wollte am liebsten irgendwas über Bebop machen, weil das so eine Musik ist, die ich sehr gerne auch gehört habe. Also ich habe viel Thelonious Monk gehört und dann auch John Coltrane und so. Also gar keine Sängerin erstmal zunächst. Und ja, aber das war schwierig, da irgendwie einen Aufhänger zu finden für eine Geschichte. Und dann bin ich auf Billie Holiday gestoßen, die ja mit Bebop wirklich gar nichts zu tun hat, aber als Geschichte, die durch diese Ära führt, sich angeboten hat. Ja, also von den 20er Jahren aus, wo sie angefangen hat, in New York zu singen, eben halt bis in die 50er Jahre. Und habe mich vertieft, also in ihre Biografie, verschiedene Sachen gelesen, mir ihre Musik angehört und viel gehört. Viel gelesen und dann innerhalb von 2 Nächten quasi das Stück geschrieben. Also ich hatte immer so Post-it-Zettel überall in den Büchern drin mit Stichworten und dann habe ich das so, ich bin eh ein Nachtmensch, habe ich das so nächtens abgearbeitet und habe mir die letzten 2 Lebensjahre von ihr rausgegriffen, 2, 3 Lebensjahre, weil sich das natürlich dramaturgisch geeignet hat. Von da aus konnte ich sie dann auch erzählen lassen über, wie das damals war und mit welchen Musikern sie zusammengespielt hat und so. Und habe mich, was die Musiken anging, stark an ihren eigenen Titeln orientiert. Also die Titel, die sie selber geschrieben hat.
Wobei man ja ganz eindeutig merkt, Imitationen sind das nicht, sondern man muss eine gesunde Distanz sozusagen auch dazu finden, denke ich mir mal. Ja. Und sie machen ja auch viele Dinge ganz anders als
ich mache viele Dinge ganz anders. Ich improvisiere zum Beispiel auch, also jetzt nicht zwanghaft in jedem Song, aber es gibt eben halt Stücke, die bieten sich dann eben halt dafür an. Ich denke, dass ich selber sehr stark auch so von meinem musikalischen Gefühl durchaus im Blues auch verhaftet bin. Was mich mit Billie Holiday verbindet, ist, ich kann auch keine Noten. Meine Musiker setzen das wirklich sehr schön um, was ich mir überlege, vorstelle, wie jetzt zum Beispiel bei Loverman, da wollte ich einfach gerne dieses Bass-Intro haben oder auch erstmal mit dem Bass singen oder auch andere Stücke. Also die Struktur überlege ich mir dann meistens und welche Instrumente da mitspielen sollen. Und ja, und dieses Erzählende in ihrer Musik, das liegt mir natürlich sehr. Ich bin selbst so ein Geschichtenmensch. Wenn man sich dann vertieft in so eine Lebensgeschichte, kommen einem natürlich viele Dinge, also sie ist am 7. April geboren, ich am 8. April. Und also auch dieses sehnsuchtsvolle auf den Vater schauen kann ich gut nachvollziehen. Mein Vater war schwer krank und unsere Kommunikation lief auch viel über Musik. Also da habe ich viel von meinem Vater einfach auch so in meine eigene musikalische Geschichte auch getragen. Und dadurch, dass ich halb Holländerin bin, also ich bin in den 60er Jahren aufgewachsen, in Münster in Westfalen als protestantische Minderheit, kann ich ein bisschen dieses, also natürlich nicht in der Härte, wie Billie Holiday es erlebt hat, aber ich kann das nachvollziehen, so zwischen den Stühlen zu hängen und nicht dazu zu gehören. Und was es bedeutet, die Heimat eben halt in der Kunst zu haben, ja, sich darin auszudrücken.
Vielen Dank, Mareike Jährling. Billies Blues ist zu erleben am Westside Theater Darmstadt heute und zum Beispiel am 30. April mit anschließendem Konzert und Session. Und wir hören zum Schluss noch einen Song aus ihrem Live-Programm mit der Band Nola, nämlich Love for Sale. Mit der Band ist Mareike Jährling zum nächsten Mal am 26. April in Gelnhausen zu hören.
When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet, that belonged to a lonesome car.